Wir sind so dankbar, dass wir wieder uns versammeln dürfen bei unserem Haupt Jesus Christus, dass wir auf sein Wort hören dürfen. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Andreas und Maria. Es ist immer wieder eine Ermutigung, einfach Geschwister wieder zu treffen, zu hören, wie der Herr wirkt. Und was auffällt, wenn wir so einander erzählen, ist ja, dass es immer durch Schwierigkeiten hindurch geht, sein Wirken. Wenn etwas entsteht, wenn etwas wächst, es ist immer durch Nöte, durch Schmerzen, durch Schwierigkeiten. Das ist die Art und Weise, wie unser treuer und uns liebender Herr uns bearbeitet. Denken wir nicht, er liebe uns nicht deswegen, weil er uns Schwierigkeiten schickt. Es ist genau umgekehrt. Weil er uns so liebt, darum bringt er uns in schwierige Situationen, um uns zu zeigen, wie real das er ist, wie kräftig und stark das er ist und wie wir gesungen haben, wie wichtig das es ist, dass wir selber zu nichts werden und dass er sein Leben in unserem Leben entfalten kann und wir dann eben, wie wir gehört haben aus Titus, auch fähig werden, seine vorbereiteten Werke zu tun. Ja, es ist doch wunderbar, wie das Wort Gottes eine Einheit ist. Auch wie Joshua das jetzt aufgezeigt hat, aus dem Titusbrief, wie das einfach ein Guss ist, eine Übereinstimmung mit einer so ganz anderen Stelle wie einem Evangelium, einem Gleichnis aus dem Evangelium. Wie das aber haargenau zusammenpasst. Das Wort Gottes ist unübertrefflich. Es ist unübertrefflich in der Weisheit, in der Kraft, im Wirken an meinem Herzen. Nichts kann mein Herz verändern, dein Herz verändern, wie allein das Wort Gottes. Und darum freue ich mich so sehr auf den Abschnitt, den wir heute anschauen dürfen zusammen. Diese Begebenheit, Martha und Maria. Schon so viel gelesen, viel gehört darüber, aber es ist immer wieder ganz ergreifend, diese Situation. Und ich habe so gebetet, dass wir alle ergriffen werden von dieser Situation, wie wir sie heute lesen möchten. Der Titel der Predigt heißt Maria aber hat das gute Teil erwählt. Erwählt. Ja, schlagen wir auf. Lukas Kapitel 10, der letzte Abschnitt. Joshua hat das ja schon so gut zusammengefasst vom letzten Mal, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wir haben da sehen wieder, wie dieser Gesetzesgelehrte den Herrn Jesus diese Frage, eine Fangfrage wollte er ihm stellen, ihm gestellt hat, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Er hat es aus falscher Motivation gestellt. Er wollte ihn versuchen. Und es kam ganz anders heraus, als er sich das vorgestellt hatte. Und wir haben gesehen dann, dass wir am Schluss des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter, dass wir dem Herrn sagen, die Frage stellen, Herr, was soll ich tun, wo du mich nun gerettet hast? Herr, was soll ich tun? Und dann der letzte Vers in diesem Abschnitt. Gehe du hin und handle ebenso. Das geht an uns alle. Gehe du hin und handle ebenso, wie du hier gehört hast. Werde ein Wirt, dem der Herr die Geschundenen anvertraut und pflege sie. Und wenn du gesund werden durftest durch das Evangelium, durch das Wort Gottes, so gehe hinaus und handle ebenso als guter Samariter. Das dürfen wir tun. Das ist die Antwort. Herr, was soll ich tun, da du mich nun errettet hast? Wir dürfen seine Diener werden. Ein Vorrecht. Wir dürfen seine Diener werden. Wir müssen nicht mehr der Finsternis dienen. Wir müssen nicht mehr mit den Räubern zusammen dem Satan dienen, der nur kommt, um zu verderben und zu stehlen und zu töten. Wir haben einen ganz anderen Herrn. Wir dürfen eben zu Pflegern des Herrn werden, zu Wirten des Herrn, zu barmherzigen Samaritern nach dem Vorbild unseres Herrn, die Verwundete in die Herberge, in die Gemeinde bringen zur Pflege. Und so durften wir dieses weitere herrliche Bild für die Gemeinde Jesu kennenlernen. Wir kennen ja schon viele Bilder aus der Schrift. Der Leib, das Haus Gottes, der Tempel Gottes, die Herde Jesu Christi, die Braut, der Leuchter und hier jetzt die Herberge. Das war damals übrigens auch ein Spital, eben eine Pflegestation. Die Herberge, was für ein herrlicher Charakterzug, der uns da gezeigt wird, ein Auftrag der Gemeinde Jesu. Natürlich reden wir ja immer von der konkreten Gemeinde. Wir reden nicht irgend von einer weltweiten, unsichtbaren, mystischen Universalgemeinde. Die kann keine Herberge sein. Nein, von der konkreten Gemeinde am Ort. Und so kommen wir heute zum letzten Abschnitt in diesem Kapitel 10, wo wir schon so viele konkrete Anleitungen zur Jüngerschaft gehört haben. Und wieder ist auch in diesem Abschnitt das zentrale Thema ist echte Jüngerschaft. Entschiedene Nachfolge. Und wir werden sehen, was für eine lehrreiche Begebenheit mit einer aufrüttelnden Ermahnung auch. Nämlich, dass wir nicht nur äußerlich Jüngerschaft praktizieren sollen, nicht nur der Fassade nach äußerlich dienen sollen. Das ist sehr wirksam. Alle sehen es. Wow, was für ein hingegebener Diener. Das ist doch ganz klar. Der oder sie meint es doch ganz ernst. Schaut, was sie tut. Nein, das reicht nicht. Wenn es innerlich nicht ist, wenn es nicht der inneren Realität entspricht. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, niemand soll denken bei diesem Abschnitt, dass es hier um ein Frauenthema geht oder um eine Botschaft primär an Frauen. Das ist überhaupt nicht so. Es ist das Thema vielmehr eben wahre Jüngerschaft oder Echtheit in der Gotteskindschaft. Und wir werden eine überaus vorbildliche Jüngerin kennenlernen. Eine Jüngerin Jesu, von der ich als Mann, ja, ich als ein Ältester einer bibeltreuen Gemeinde nur lernen kann und viel zu lernen habe. Was für eine Frau werden wir hier kennenlernen? Ich lese Lukas 10, 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge um Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Martha und Maria. Was für zwei unterschiedliche Schwestern. Sie hatten auch einen Bruder, wissen wir ja, von den anderen Stellen, Lazarus. Und zusammen wohnten sie in Bethanien. Also das gewisse Dorf, das da beschrieben wird, können wir sicher sein, es war Bethanien, etwa 3 Kilometer östlich von Jerusalem gelegen. Und der Herr Jesus erhielt ja öfters bei ihnen Unterkunft. Und wir lesen im Johannesevangelium, er liebte sie. Er liebte diese drei, Martha und Maria und Lazarus. Der Herr liebte alle Menschen, aber ganz speziell steht das von diesen dreien. Er liebte sie. Und die Evangelien berichten uns nun über 3 verschiedene Begebenheiten mit diesen Menschen. 3 verschiedene Begebenheiten. Die erste, auch chronologisch, können wir sicher sein, dass das die erste war, ist diejenige, die hier beschrieben wird, in Lukas 10, über Maria und Martha. Die zweite Begebenheit war der Tod und die Auferstehung des Lazarus. In Johannes 11 wird das so detailliert beschrieben. Und die dritte Begebenheit war die Salbung Jesu durch Maria 2 Tage vor der Kreuzigung des Herrn. Beschrieben in Matthäus 26, in Markus 14 und dann auch in Johannes 12. Nebst diesen 3 Geschwistern wird noch eine 4. Person genannt im Zusammenhang mit diesen Begebenheiten. Und zwar im Zusammenhang mit der Salbung des Herrn in Bethanien, nämlich Simon der Aussätzige. Wir wollen doch kurz aufschlagen, Markus 14. Das ist eine der 3 Berichte über die Salbung Jesu durch die Maria. Matthäus und Markus beschreiben es fast wortwörtlich gleich. Und in Johannes werden etwas andere Schwerpunkte gelegt. Da erfahren wir, dass die Maria nicht nur das Haupt Jesu gesalbt hat, sondern auch seine Füße. Und diese dann mit den Haaren getrocknet hat. Markus 14, Vers 3: Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Und wir lesen ja dann weiter, wie da einige unwillig wurden, ganz besonders Judas Ischariot, plötzlich der großzügiger war und meinte, man hätte doch das den Armen spenden können. 300 Denare wert. Und so zerbrochen und vergeudet. Und der Herr sagt dann, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da spüren wir schon etwas von dem Werk der Maria, was sie getan hat. Und vielleicht in Johannes 12, die gleiche Begebenheit, Verse 1 und 2, ich möchte da auf ein, zwei Punkte hinweisen. Johannes 12, sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Ich möchte nur da auf die äußeren Punkte kurz hinweisen, weil es gibt doch immer wieder Ausleger, die sagen, die zwei Berichte Matthäus und Markus über die Salbung Jesu ist nicht dasselbe wie das hier. Glaube ich nicht. Ein Argument ist, bei Markus und Matthäus wird von zwei Tagen vor der Kreuzigung gesprochen und hier steht sechs Tage vor dem Passa. Aber es steht sechs Tage vor dem Passa, kam er nach Bethanien. Und er wohnte diese Woche vor der Leidenszeit bei eben in Bethanien. Und dann zwei Tage vorher fand die Salbung statt. Das stimmt absolut überein. Das ist kein Argument. Und dann auch diese Frage, ja, wer ist denn, wem gehört denn nun das Haus? War er denn nun im Hause Simon des Aussätzigen oder war er im Hause der Martha? Und auch da gibt es eine sehr gute Erklärung dafür. Wir können doch mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass Simon der Aussätzige, der Ehemann der Martha war. Und wir können sogar mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass Simon verstorben war. Nie und nimmer würde ein Aussätziger einfach unter den alten Leuten wohnen. Entweder war er verstoßen in die Quarantäne oder er war verstorben. Wir lesen nirgends mehr irgendetwas von Simon dem Aussätzigen, außer an dieser Stelle dort in Markus und Matthäus. Also könnte man sich das so vorstellen. Jetzt wollen wir zuerst Martha etwas genauer kennenlernen. Und zwar anhand dieser drei Begebenheiten, die wir gesagt haben, in Lukas, dann auch kurz im Johannesevangelium mit der Auferstehung ihres Bruders Lazarus und dann noch die letzte Begebenheit mit der Salbung. Aber hier lernen wir sie schon sehr gut kennen in Lukas 10. Wir erfahren hier eben, dass sie in Bethanien wohnte, oder wir wissen aus den anderen Stellen, dass es Bethanien ist, und dass sie, Martha heißt übrigens übersetzt Herrin oder Lehrerin, und dass sie dort in ihrem eigenen Haus wohnte, zusammen mit ihrer Schwester Maria. Und aus den anderen Stellen können wir eben davon ausgehen, dass möglicherweise Simon der Aussätzige ihr Mann war. Sie hat offenbar keine Kinder oder es wird uns nicht darüber berichtet. Aber sie hatte sicher noch einen Bruder, eben Lazarus. Übrigens wird nicht ausdrücklich gesagt, dass er, Lazarus, auch im gleichen Haus wohnte. aber ganz sicher im gleichen Dorf, auch dort in Bethanien. Und wir können ebenfalls wieder mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Lazarus als Bruder dieser zwei alleinstehenden Schwestern auch für sie sorgte, einen Versorgungsauftrag dieser zwei Schwestern hatte, weil sie hatten keine Männer oder keinen Mann mehr. Wer sorgt für sie? Wir können das durchaus schließen, auch aus einer Begebenheit dann in Johannes 11. Nun, Martha muss eine ausgezeichnete Gastgeberin und Köchin gewesen sein. Und sie wusste das auch, dass sie das war. Und ja, sie stellte offenbar auch sich selber unter eine große Anforderung in dieser Hinsicht. Diese Geschwister, sie hatten mit Sicherheit von Jesus von Nazareth und seinen Jüngern gehört, von seinen Predigten, von den Wunden, die er tat. Mit Sicherheit hatten sie von ihm gehört. Und Martha wusste, dass Jesus von Nazareth etwas Besonderes war. Vielleicht sogar, dass er der verheißene Messias sein soll, der Befreier Israels. Und sie war sofort bereit, ihn zu beherbergen bei sich. Sie war ganz sicher überzeugt in ihrem Innern, wenn jemand in Bethanien den Messias König gebührend beherbergen könnte, dann war es wer? Martha. Martha. Und so betrieb sie einen riesigen Aufwand mit der Bedienung, wie wir hier in Vers 40 lesen. Maria aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung, bis sie dann plötzlich sehr gestresst war, offenbar. Sehr gestresst war. Und sie geht nicht leise hin zu Maria und bittet sie, ihr zu helfen. Nein, was tut sie? Sie unterbricht den Herrn. Sie unterbricht ihn. Und zwar so, dass es alle hören. Da waren viele Menschen, da bin ich mir sicher, im Haus. Und sie verkündet allen mit ihrer Frage, wie viel Arbeit sie leistet, wie sie allein allen dient. Schon erstaunlich, wenn wir das lesen, wie sie ihn unterbricht und sagt, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt. Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Stellen wir uns vor, Martha befiehlt ihm den Messias. Sie befiehlt ihm. Sie unterbricht ihn. Sie maßregelt ihn. Kümmerst du dich nicht? Sag ihr doch. Sie maßregelt ihn in aller Offenheit, in Anführungsstrichen. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not, Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Der Herr Jesus antwortet ihr genauso offen und direkt. Und diese Antwort muss Maria schockieren und entlarven. Der Herr spricht nicht die geringste Anerkennung oder Dank aus für das Werk und das Dienen der Martha, merken wir das? Nicht die geringste Anerkennung. Ist es denn nun plötzlich falsch zu dienen? Ist es zu wenig geistlich, den anderen zu dienen, auch mit Essen? Martha, Martha. Mit diesem Anruf macht der Herr sie in keiner Weise herunter vor den anderen. Nein, es ist vielmehr ein ernsthafter, werbender Ruf der Liebe an das Herz dieser Frau. Weil wir lesen eben Johannes 11,5, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Martha, Martha, wir können ruhig unseren eigenen Namen einsetzen. Wie oft hat der Herr uns schon so gerufen? Wenn wir statt auf ihn und auf sein Wort zu hören, eigene Wege gegangen sind, in eigenwilliger Haltung dachten, ich weiß schon, was gut für mich ist. Martha, Martha. Sie machte sich Sorge und Unruhe über viele Dinge, sagte er. Aber ist es nicht vorbildlich, was Martha auf sich nimmt für die anderen? Wie sie die Verantwortung trägt und sich abmüht für andere? Der Herr sieht nicht nur das Äußere, wie wir, und dann ist fertig. Er sieht mitten ins Herz hinein. Er sieht, dass sie es eigentlich für sich selber tat. Er sieht, wie stolz sie ist. Von der eigenen Leistung, vom Können sehr überzeugt. Und sie möchte die gebührende Anerkennung dafür haben. Und diese Art von Stolz, das ist eine Festung des Stolzes, die ist sehr oft kombiniert mit Neid, Neid. Neid auf andere, die gewisse Dinge, die andere Dinge besser können als ich selber und die deshalb von den Menschen geehrt und geschätzt werden. Wir wissen nicht genau, wie die Beziehung zwischen Martha und Maria war. Das Wort sagt nichts darüber. Aber wenn wir jetzt Martha kennenlernen, können wir uns einiges denken. Und jetzt fügt der Herr noch diese Erklärung an, in Vers 42. Eines aber ist Not. Und er sagt damit der Martha eigentlich, das, worum du dich kümmerst, so wie du es machst, ist gar nicht nötig. Ja, es ist eigentlich gar nicht zulässig. Sorge und Unruhe um vieles. Aber das, was du wirklich tun solltest, das, was wirklich zählt, das eine, das alles Entscheidende, verachtest du, lässt es links liegen. Und genau aber dieses eine, genau das hat Maria gewählt. Ich möchte fragen, was ist es denn, dieses eine, das Einzige, was wirklich Not tut? Was ist es? Der Herr sagt, eines aber tut Not. Was ist es?
Maria heißt es vorher, sie hört seinem Wort zu.
Ja.
Das fehlt in der Martha.
Ja. Und ich denke, dass er das, dass er ganz einfach alles, was das umfasst und damit zusammenhängt, meint. Das eine, was wirklich Not tut, zu Jesus zu kommen, alles eigene zurückzulassen, sich ihm zu unterwerfen, zu seinen Füßen, seinen Willen zu suchen, auf sein Wort zu hören und ihm zu gehorchen. Mit anderen Worten, rettenden Glauben zu haben. Glauben zu haben. Aber den richtigen Glauben, den rettenden Glauben. Und weil es so wichtig ist, möchte ich es noch einmal wiederholen. Wir haben es die letzten zwei Male schon aufgezählt. Wichtige Bestandteile des rettenden Glaubens. Als erstes das Sündenbewusstsein oder Sündenerkenntnis. Wer ich wirklich bin vor dem heiligen Gott. Und das zweite, die Unterwerfung unter Gott, unter Gottes Urteil, dass er mich dafür verdammt. Das ist das zweite unabdingbare Bestandteil von rettendem Glauben. Unterwerfung unter Gottes Urteil. Und das dritte ist Reue. Echte Reue. Zerknirschung. Betrübt sein über mich selber. Nicht, weil ich so ein Armer bin, weil ich so ein böser Verdorbener bin. Und das vierte ist dann Buße. Die Umkehr meiner Richtung, meines Denkens. Das total veränderte Leben. Es ist alles anders. Es hat eine Umkehr stattgefunden. Und das fünfte ist das Vertrauen. Das zuversichtliche, erfassende Vergebung Jesu durch sein vergossenes Blut am Kreuz. Und das sechste, so wichtige, weil die Bibel so oft davon spricht, das Festhalten an diesem Glauben. Das Festhalten. Das ist rettender Glaube. Und das meint der Herr Jesus hier so ganz schwarz auf weiß zu Martha. Martha, eines aber ist Not für dich. Maria hat dieses gute Teil erwähnt. Wisst ihr, äußerlich war Martha eine beeindruckende Frau. Äußerlich hat an ihr alles gestommen. Jeder konnte doch sehen, welch eine Jüngerin sie war, eine Dienerin sie war. Aber der Unterschied zwischen Martha und Maria, der ist riesig, riesig. Er ist nicht wesentlich kleiner als der Unterschied zwischen Kain und Abel. Wenigstens hier, zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben. Auch Kain glaubte an Gott. Auch Kain wollte Gott dienen. Aber auf seine Art. Er bestimmte selber, wie sein Glaube sein soll. Wie sein Opfer sein soll. Vergessen wir nicht in all dem, was wir sagen über Martha. Der Herr Jesus liebte Martha. Liebte Martha. Und er bearbeitete mit dieser Begebenheit und mit den anderen ihr Herz. Er hatte ein Ziel für das Herz. Vielleicht müssen wir sagen, für das harte Herz dieser Frau. Der Herr hatte ein Ziel. Er wollte sie nicht bloßstellen, sondern er wollte auch ihr Herz gewinnen. Genauso wie er das Herz der Maria gewonnen hatte. Und er gab sich nicht mit ihrer äußerlichen Frömmigkeit und Fassade zufrieden. Der Herr wusste, das reicht nicht. Er liebte sie. Schauen wir die Begebenheit kurz in Johannes 11 an, im Zusammenhang mit Martha und ihrem Wesen. Da war ja Lazarus plötzlich krank geworden, ernsthaft krank. Und in kürzester Zeit verstarb er. Und man hat zu ihm gesandt, Martha und Maria haben zu ihm, er war etwa, wahrscheinlich etwa 2 Tagesreisen weit weg an einem anderen Ort mit seinen Jüngern. Sie haben zu ihm gesandt, der, den du liebst, ist krank. Und Jesus wartete zu und sagte, ich warte noch, ich gehe noch nicht hin. Denn diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Unser wunderbarer Herr und Heiland, ja, er weiß tatsächlich alles, versteht ihr? Er wartet einfach zu und der Lazarus ist am Sterben. Er liebte Lazarus und tatsächlich, er wartete einfach zu. Und dann schlussendlich die Diskussion mit den Jüngern, wir haben die Zeit nicht, das zu lesen. Aber dann sagt er ihnen frei heraus, jetzt gehe ich. Aber er ist gestorben. Und dann kommt er gegen Bethanien. Und Martha hört es, dass er kommt. Und da steht im Vers 20, und sie lief ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Und dann lesen wir weiter, dass beide, Maria und Martha, dem Herrn Jesus genau das Gleiche als erstes gesagt haben, nämlich, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber sie sagen es auf eine ganz unterschiedliche Art. Martha wirft ihm sozusagen den Vorwurf an den Kopf, von Weitem. Und Maria warf sich zuallererst selber zu den Füßen Jesu. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir lesen Vers 21 bis 27. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Es ist wichtig, dass wir nicht schon den falschen Schluss ziehen in unseren Gedanken, von was das Martha hier spricht. Die nächsten Verse machen es klar. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, vergessen wir nicht, er sagt das Martha ganz direkt. Martha, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der Herr ist noch nicht am Ziel mit Martha. Er ist noch nicht am Ziel. Martha wollte mit dem Herrn argumentieren. Sie wollte etwas als Ersatz von Jesus für ihren Bruder, der schlussendlich sie zu einem großen Teil wahrscheinlich versorgt hatte. Und jetzt ist er tot. Und wenn Jesus da gewesen wäre, wäre er nicht gestorben. Verstehen wir, dass es der Martha nicht darum geht, dass sie sofort glaubt, dass Jesus ihn jetzt auf der Stelle auferwecken könnte? Mit der Art und Weise, wie sie hier argumentiert. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Damit du es uns jetzt geben kannst, denn Maria und Martha, die wir jetzt alleine sind. Sie hat nicht geschaltet, als der Herr ihr sagte: Er wird auferstehen. Und ich bin die Auferstehung hier und jetzt. Und Vers 23 und 24 zeigen, dass sie nicht die Auferstehung jetzt feinte von Lazarus, sondern eben viel eher einen materiellen Ersatz durch den Herrn erhofft hat. Und der Herr sagt: Ich bin die Auferstehung. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht zuschanden werden, wird nicht verhungern, wird nicht alleingelassen werden, muss nicht jetzt selber durchs Leben sich irgendwie jämmerlich durchschlagen. Und da, so kommt dann auch in Vers 27 diese doch sehr trockene Antwort der Martha: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Wie das viele, viele andere neben ihr auch getan haben. Sie haben ja geglaubt, dass er etwas Besonderes ist. Aber es hatte noch keine Auswirkungen in ihrem Leben, in ihrem Stolz, dass sie kapituliert hätte vor diesem Herrn und endlich auch ihm zu Füßen gefallen wäre und Buße getan hätte über ihr Herz, über ihren Stolz, über ihren Neid, über ihre Sorge, über ihr irdisches Gesinntsein, über das Verwerfen von allem, was himmlisch ist, was Ewigkeitswert hat. Und dann selbst im Angesicht dieses gewaltigen Wunders, das der Herr tun wird, wagt sie sich wieder, ihn zu hinterfragen, anzuzweifeln, zu korrigieren. Lesen wir Vers 39. Jesus spricht: Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Puh, was für eine Frau. Was für eine Frau. Das ist Martha. Denn die dritte Begebenheit können wir ganz kurz machen. Da wird nur bei Johannes, in Johannes 12, diese Bemerkung gemacht in Vers 2, dass sie ihm ein Gastmahl machten und Martha diente. Martha diente. Jetzt müssen wir unbedingt noch Maria anschauen. Maria, der Name heißt die Betrübte oder die Bittere. Was für eine vorbildliche, einfache, hingegebene Jüngerin des Herrn. Was für ein Vorbild für eben diesen echten, rettenden Glauben. wo ein Leben durch die Kraft Gottes völlig neu wird, umgestaltet in das Bild und das Wesen des Herrn Jesus. Und bereits aus ihrem Namen können wir ja erahnen, dass Maria in ihrem Leben schon viel Schweres und Leidvolles durchgemacht hat. Für sie ist Psalm 61, Vers 1 bis 5, das Lied ihres bisherigen Lebens, aber auch das Gebet der Maria. Wenn wir das aufschlagen, Psalm 61, Vers 2 bis 5. Höre, o Gott, mein Schreien. Achte auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Denn du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Lass mich ewiglich wohnen in deinem Zelt, mich bergen im Schatten deiner Flügel. Das war das Lied der Maria. Und sie hat das so oft erlebt. Sie hat keinen Boden mehr unter den Füßen gehabt. Sie war am Versinken und wollte sich immer retten und ist immer wieder ausgerutscht. Sie hatte die Kraft nicht, auf diesen Felsen zu stehen und festen Boden unter die Füße zu bekommen. Er war ihr zu hoch. Aber es hat sich geändert. Es hat sich jetzt geändert in ihrem Leben. Und ihr Herz wurde vorbereitet durch diese Not auf diesen Tag, wo sie ihm, ihrem Heiland und Retter begegnen würde. Dieser Tag. Wie ist es bei uns? Lassen wir uns auch durch Schwierigkeiten, Nöte, Schmerzen umso mehr zubereiten für ihn? In seine Nähe führen? An seine Füße? Oder lassen wir uns durch Schwierigkeiten und Nöte gar wegtreiben von ihm in unseren Eigenwillen? Wie kurzsichtig wäre das? Wie dumm wäre das? Und dann kam dieser Tag, an dem Maria dem Herrn begegnen durfte. Und das sogar bei ihr zu Hause, wo sie wohnte. Sie hat gerufen von der Ende der Erde: Herr, höre mich! Ich versinke! Und er hörte sie. Er kam zu ihr nach Hause. Stellen wir uns das vor. Und Maria hat das sofort gewusst, was Sache war. Nichts, nichts hätte sie von diesem Platz an den Füßen des wahren, herrlichen, guten Hirten wegbewegen können. Nichts. Wisst ihr, der Platz nahe bei Jesus, den wir uns so wünschen, den wir uns hoffentlich alle wünschen, näher bei ihm zu sein. Er ist immer bei seinen Füßen. Er ist immer an den Füßen Jesu. Und sie konnte nur noch eines tun, diese Maria. Sie konnte nur noch eines tun. Ihn lieben mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, mit ihrem ganzen Denken und mit ihrer ganzen Kraft. Sie hing an seinen Lippen und jedes Wort daraus erquickte und erschütterte sie gleichzeitig. Und sie kapitulierte und unterwarf sich ihm, diesem Herrn und Heiland, dem Fürst des Lebens von ganzem Herzen. Und es erging ihr genauso, wie es vielen anderen ging. Wir haben die Zeit nicht mehr, die Stellen zu lesen, aber es gibt viele Stellen. Jeremia 15, Vers 16. Als ich aber dein Wort fand, lest es nach, was dann war im Leben des Jeremia. Oder wie David, lest doch Psalm 119. Da können wir es x-fach formuliert bekommen, auf alle möglichen Weise. Als ich dein Wort fand, da war es mir wertvoller als alles Silber und Gold. Und ich war wie einer, der große Beute tut, als ich dein Wort herfand. Und ich liebe, Herr, dein Wort. Ich weiche keinen Tag mehr von deinem Wort, von deinen Füßen her, von deinen Lippen, von dem, was du sprichst. Und wie hat Maria Lukas 8, Vers 18 zu Herzen genommen, wenn wir das noch kurz lesen. Wo der Herr Jesus den Jüngern sagt, so habt nun Acht, wie ihr hört. Wir wissen, wie Maria gehört hat. Und er sagt es uns, dir und mir, habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben. Das ist Maria. Und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Das ist Martha. Wer bist du? Wie hörst du? Wir verstehen jetzt Vers 42 viel besser. Das eine, das wirklich nötig ist in einem Menschenleben, ist diese gewaltige Veränderung, welche eine Maria erleben durfte, durch den rettenden Glauben. Die Betrübte, dass sie sich zu seinen Füßen gesetzt hat, um seinen Worten zuzuhören, als Ausdruck ihres Glaubens, ihrer Unterwerfung, ihrer Sehnsucht nach Gott, nach dem Willen Gottes. Haben wir Sehnsucht nach dem Willen Gottes? Haben wir Sehnsucht? Seinen Willen zu kennen und zu tun. Das zeigt sich zum Beispiel, dass wir uns freuen an seinem Wort. Von Herzen freuen, am Bibelkurs, eben am Bibellesen. Auch wenn wir vielleicht zwischendurch etwas nachlassen und uns ablenken lassen. Das ist Realität. Aber wir kehren zurück. Wir freuen uns am Wort, an jedem Wort aus dem Mund Gottes. Martha aber, sie ließ sich chronisch ablenken. Sie war nur abgelenkt. Alles andere war wichtiger als der Herr Jesus und sein Wort. Dieses war gar nicht wirklich wichtig und zentral in ihrem Leben. All das andere, all die Sorge und die Unruhe um die vielen, vielen Dinge, das war viel wichtiger. Alles, was sie wirklich interessierte, war irdisch. Irdisch. Und bei Maria genau umgekehrt. Sie schaute auf das Unsichtbare, das Unvergängliche, das Himmlische, das Ewige. Auf ihn, den ewigen Herrn und König. Den Herrn in ihrem Leben von nun an, von diesem Tag an, kein anderer mehr hat er das Sagen. Warum kann ich das sagen? Weil ihr Leben ein Zeugnis gibt davon. Und das, was sie da getan hat, dieser gewaltige Liebeserweis, den Maria am Herrn zwei Tage vor seinem schrecklichen Leiden und Sterben, wie sie ihn gesalbt hat, wie vielleicht noch nie ein Mensch zum König gesalbt wurde in der Menschheitsgeschichte. Ein ganzes Fläschchen, Johannes sagt, ein Pfund von echtem Nardensalböl auf sein Haupt gegossen, auf seine Füße, welche sie mit ihren Haaren trocknete, vor den Augen all dieser Menschen, die sie, die meisten wahrscheinlich, verachtet haben dafür. Und der Duft davon erfüllte das ganze Haus und geistlich gesprochen ist er immer noch da, dieser Duft. Und er wird in Ewigkeit da sein. Der Duft der Salbung der Maria. Das Öl entsprach damals dem Wert eines Jahreslohnes. Von der Maria. Es war alles, was sie hatte. Alles. Bei uns heute 50.000 Franken und mehr. Ob gegen oben offen. Der Wert eines Jahreslohnes schnell in diesem kurzen Moment vergossen zur Salbung des Retters der Welt, des Heilandes Gottes. Warum konnte diese Frau das tun? Warum konnte sie das innerlich verstehen? Weil der Geist Gottes in ihr lebte. Sie durchschaute, sie hatte einen geistlichen Blick. Wow, da können wir nur lernen davon. Was für ein Bild, was für ein Herz diese Frau, was für ein Vorbild, was für ein Bild, wie man das höchste Gebot einhält. Wie man den Herrn liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Denken und aller Kraft. Was für ein Bild für die erste Liebe zum Herrn. Je mehr ich Maria studiere, desto mehr muss ich bekennen. Gegenüber ihr habe ich sie verlassen, die erste Liebe. Ich will werden wie Maria. Ich will, Herr, lass mich werden wie Maria von Bethanien. Von ihr steht, sie habe das gute Teil erwählt. Merken wir, dass wir eine Wahl treffen müssen? Es ist nicht einfach Schicksal, wenn wir in unserem Innern mehr Martha sind als Maria. Es ist nicht einfach Schicksal. Wir können wählen. Hast du das gute Teil erwählt? Wenn du realisierst, dass du viel mehr wie Martha bist, und wir haben sie skizziert, dann entscheide dich heute, unterwirf dich dem Herrn mit allem, was du bist und hast. Die Zeit ist kurz, sehr, sehr kurz. Und mit jedem Tag wird es schwieriger, die Entscheidung zu treffen. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen mit Andreas. Das Prinzip der Verhärtung innerlich. Entscheiden wir uns heute für das eine, das wirklich Not tut. Den rettenden Glauben, das beinhaltet meine ganz Hingabe meines Lebens an den Herrn aller Herren. Amen. Ich bete noch. Du treuer, heiliger, herrlicher Herr und Heiland, Jesus Christus. Ja, wir sind vor dir und wir beugen uns zu deinen Füßen, Herr. Wir demütigen uns. O Herr, wir möchten uns durchleuchten lassen von deinem Wort, das du sprichst. Wir möchten uns ja in dein Licht stellen Und wir bitten dich, Herr, zeige du uns auf, erbarme du dich. Herr, ich möchte Buße tun, wo ich nicht wie Maria alles dir gegeben habe, wo ich die erste Liebe verlassen habe, diese höchste Liebe zu dir, Herr. Bitte vergib, Herr, und lass ein Neues entstehen. Lass mich umkehren. Gib eine neue Ausrichtung, Herr. Und bitte erfasse du ein jedes von uns durch diese Begebenheit, durch dies dein Wort, die Geschichte von Martha und Maria, Herr. Lass uns keine Ruhe, sondern gib du eine göttliche Unruhe in unsere Leben dort, wo es nötig ist. Und lass uns fliehen zu dir, treuer Herr. Amen.